Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch und herzlich willkommen vor allem auch im Jahr 2026. Daniel, ich denke, du bist gut reingekommen. Ich weiß ja, ich bin selber auch gut reingekommen. Wie sieht's aus? Ist das neue Jahr, hat das für dich schon angefangen? Also, beziehungsweise bist du schon drin im Jahr? Weil ich habe neulich mal drüber nachgedacht. Ich finde, Januar ist immer so ein verlorener Monat. Weißt du, das ist immer so ein Monat, der fühlt sich so träge an. Irgendwie das Jahr, das braucht so lange, bis es in die Gänge kommt. Und wenn es dann so richtig gestartet ist und es fühlt sich so an, als ob das Jahr so begonnen hat, da ist der Januar eigentlich schon fast durch.
Ja, das stimmt vollkommen. Auch von mir natürlich erstmal ein frohes Neues. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Und Fabian, wir haben uns natürlich schon ein frohes Neues gewünscht. Das Jahr läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, man ist in so einer Endlosschleife von irgendwie von einer komischen Stimmung, würde ich sagen, so einer winterlichen Stimmung gefangen, die auch so ein bisschen alles und nichts ist, würde ich sagen. Das ist das, glaube ich, was du auch gerade beschrieben hast. Irgendwie ist man noch im alten Jahr, aber irgendwie auch schon im neuen und irgendwie weder Fisch noch Fleisch, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass der Alltag wieder begonnen hat und ich habe so das Gefühl, dass der normale Alltag eigentlich auch wieder eingekehrt ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und dennoch, weißt du ja, November, Januar, das sind nicht gerade meine Lieblingsmonate. Ich glaube, für mich beginnt das Jahr erst im März.
Ich bin dieses Jahr auch irgendwie besser reingekommen als sonst. Also das Jahr hat gefühlt schon angefangen, obwohl wir ja irgendwie erst den 11. haben oder was auch immer. Es ist ein guter Start gewesen, ja, auf jeden Fall. True Crime technisch haben wir euch ja ein bisschen warten lassen. Wir hatten uns die erste Woche quasi so bewusst freigehalten, einfach um eben reinzukommen, um so ein bisschen gemütlich reinzustarten. Ich habe sowieso noch die ein oder andere Sache, die ich euch erzählen muss. Ich arbeite immer noch daran, die Tupac-Folge hörbar zu machen. Wir hatten ja Ende letzten Jahres, die sollte eigentlich Silvester rauskommen, hat Daniel endlich seinen Tupac-Fall präsentiert. Es gab ein Speicherproblem auf meinem Laptop, die Datei war verschwunden. Wir haben für ja relativ viel Geld so eine Recovery-Software gekauft. Ich konnte die Datei auch wieder herstellen, also finden unter den gelöschten Dateien, die mal auf der Festplatte waren. Die ist aber beschädigt und die jetzt quasi wieder hörbar oder nutzbar zu machen, das dauert noch einige Zeit. Aber ich bin da nach wie vor guter Dinge. Ich denke, nächste Woche sollte es endlich soweit sein, dann könnt ihr euch das Ding anhören, was Daniel wirklich ganz hervorragend gemacht hat. Und dann gibt es noch einen Fall, den ich eigentlich zwischenschieben wollte, denn wir waren ja bei der Krombacher Brauerei und da gab es einen Mitschnitt des Abends. Da muss ich aber sagen, dass die Tonqualität leider relativ bescheiden ist und ich da an der Qualität halt rumspielen muss, um das wirklich richtig gut hörbar zu machen. Und da ich technisch nicht der Allerbegabteste bin, also diese Aufgaben kaputte Datei reparieren und nicht so geile Datei qualitativ verbessern, das dauert lange bei mir und beides parallel ist halt schwierig. Also habt noch ein bisschen Nachsehen mit mir.
Was wir vor allem für dich haben, sind Glücksbärchis und Fleißpunkte, die wir jetzt hier digital an dich rüberschicken. Wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du so viel Arbeit da reinsteckst. Das ist einfach ein richtig, richtig bitterer Job, sowas zu machen. Und also ich bin dir unfassbar dankbar, dass du das wiederherstellst. Jetzt könnte natürlich irgendjemand da draußen denken, ich tue es ja auch, wieso nehmen wir die Folge nicht nochmal auf? Wäre ja wahrscheinlich tausendmal leichter. Das kann ich euch verraten da draußen. Ich denke mal, Fabian, ich antizipiere zumindest jetzt gerade auch deine Antwort. Es liegt daran, dass ich dich so hervorragend tops genommen habe und das kriegt man nicht nochmal so hin.
Genau, also zum einen der Überraschungseffekt, der war riesig, das kann man nicht replizieren und zum anderen sehe ich es auch so ein bisschen als meine persönliche Strafe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch wenn es mein Laptop war, dass ich es verbockt habe und ich jetzt einfach das als Strafe auf mich nehme, das wiederherzustellen. Also es war irgendwie so, dass er mir beim ersten Speicherversuch angezeigt hat, dass der Speicherplatz voll ist und dass die Datei möglicherweise beschädigt wird, wenn ich sie speichere. Also ich war auf der Arbeit, als ich geschnitten habe. Also war quasi schon im Feierabend so und habe auf der Arbeit geschnitten, als ich pennen konnte. Und dann habe ich Speicherplatz freigegeben, um dann speichern zu können. Dann kam ein Notruf. Ich habe einfach auf Speichern gedrückt. Es gab keine Fehlermeldung und ich dachte, okay, jetzt ist es erledigt. Und in diesem Chaos ist es dann scheinbar so, wie es zuvor angekündigt wurde, eben fehlerhaft gespeichert worden. Tja, deswegen, weil ich, wie gesagt, es als meine Schuld ansehe, dann muss ich jetzt auch das ausbaden und das wiederherstellen. Aber so ist es nun mal.
Ja, Leute, kurze Insight-Einblicke sozusagen einmal in den Backstage-Bereich, was bei uns so passiert. Die gute Nachricht dabei ist allerdings, dass es was bald wieder auf die Ohren gibt und dass das auch funktioniert mit der Wiederherstellung. Also es ist durchaus ein riesiges Licht am Ende des Tunnels zu erkennen und da danken wir alle auf jeden Fall dem Fabian.
Genau, also es funktioniert auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sage, keine Ahnung, es funktioniert vielleicht. Also diese Projektdateien, die bestehen aus so verschiedenen Fragmenten und Segmenten. Und wie gesagt, die Aufnahme war so 3 Stunden lang und ich konnte jetzt schon so 1,5 Stunden quasi rekonstruieren und auch hörbar rekonstruieren. Also die kann man sich schon anhören, die sind auch wunderbar, qualitativ super. Jetzt geht es halt darum, den Rest zu reparieren quasi.
Ja, und irgendwer hat schon in die Kommentare geschrieben, hey, es ist ja wohl klar, was jetzt passieren muss, Biggie. Ja klar, das ist so viel kann ich an der Stelle schon spoilern. Ich glaube, ich habe es auch schon in einer Folge gesagt, die wir aufgenommen haben. Biggie steht quasi auch in den Startlöchern, ist übertrieben. Es ist auf meiner To-Do-List. Ihr kennt meine To-Do-List mittlerweile. Aber sie wird abgearbeitet, das definitiv. Aber durchaus könnte ich mir das vorstellen. So traurig das ja ist, eigentlich kann man über relativ viele Rapper-True-Crime-Fälle machen. Vielleicht mache ich daraus mal so eine kleine Reihe. Das könnte dann so mein Steckenpferd werden.
Ja, cool. Da bin ich gespannt. Das könnte eine spannende Reise werden, denn es gibt einige Rapper, die gewaltsam verstorben sind.
Leider ja.
Nicht nur in den USA übrigens. Aber ich entführe dich heute in ein Land, in dem wir noch gar nicht gewesen sind, glaube ich, auf unserer kleinen True Crime Weltreise, die wir so ja nach und nach unternehmen, denn uns hat es ja schon irgendwie relativ weit um die Welt geführt. Wir sind schon in entlegenen Ländern gewesen. Wir waren in Guatemala, in Costa Rica, in den Vereinigten Staaten. Wir sind in England gewesen. Wir waren tatsächlich in Spanien. Wir waren in Japan. Wir waren ganz gut unterwegs. Es gibt so ein paar Landstriche, wo wir eher seltener unterwegs sind. Auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise, da liegt das relativ häufig daran. Es gibt da natürlich auch Fälle. Da liegt es dann häufig daran, dass die Nachrichtenlage oft nicht so ausgeprägt ist.
Verstehe ich total.
Und auf einem großen oder einem großen, in einem großen Land so auf dem asiatischen Kontinent ein prägendes Land der aktuellen Zeitgeschichte und wahrscheinlich in naher Zukunft eins der prägenden Länder der Weltgeschichte, China, da sind wir auch noch gar nicht gewesen.
Stimmt.
Und das hat so ein bisschen den Grund, dass China wie so alle ja totalitäreren Systeme, ich will jetzt nicht von Diktatur sprechen, aber von einem sehr restriktiven Regime. Die sind
insbesondere
immer sehr,
auch was die Medien betrifft, ne? Also
ja,
da kann
genau.
Ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, Material überhaupt zu bekommen.
Genau, die sind immer sehr selektiv mit dem, was sie rausgeben und natürlich auch mit Berichterstattung über Verbrechen, denn solche Staaten, das hast du auch bei der Sowjetunion, bei der DDR, bei so gefallenen Diktaturen ganz, ganz häufig, dass es da sehr schwierig ist, weil Verbrechen da ja nicht existieren, die gehören quasi nicht zur politischen Leitlinie und die werden oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und deswegen gibt es häufig nur sehr schwer Material und ich bin irgendwann mal auf einen Kanal gestoßen, der so ja Verbrechen aus China so ein bisschen aufgreift. Das ist, glaube ich, ein junger Mann aus England, der aber seit Ewigkeiten in Hongkong lebt, also auch die Sprachbarriere nicht hat. Und da gibt es so 1-2 spannende Fälle, auf die ich durch ihn gestoßen bin, aber da ist, wie gesagt, die Fakten oder die Informationslage immer sehr, sehr schwierig. Es gibt beispielsweise einen Fall, der sich das chinesische Hinterkaifeck nennt, weil der so ein bisschen Parallelen hat. Da bin ich noch am Recherchieren. Da gibt es, es ist sehr, sehr schwer, was zu bekommen. Es gibt einen Mord an einer jungen Studentin, die wahrscheinlich von einem Dozent ermordet wurde, der sich allerdings nicht verantworten musste, weil der auch ein hohes Tier in der regierenden Partei ist, wo alles darauf
das
hindeutet.
Umso schwieriger dann Informationen zu bekommen, wahrscheinlich,
ja,
wenn die Politik
ja
da mit drin hängt.
Das ist ein crazy Fall, glaube ich. Das ist wie in so einem schlechten Film. Da deutet alles darauf hin, dass er diesen Tod der 1000 Schnitte, über den wir auch schon mal gesprochen haben, bei dieser jungen Studentin angewendet hat. So eine traditionelle Hinrichtungsmethode, aber das dann, wie gesagt, vertuschen konnte. Er hat dann nur seinen Job verloren, aber ist nie belangt worden.
Wie ist das denn grundsätzlich mit der Sprachbarriere? Also das ist wahrscheinlich das größte Hemmnis, könnte ich mir vorstellen.
Das ist klar, das ist das allergrößte Hemmnis, ja.
Kann man denn mittlerweile einfach sowas durch die KI laufen lassen und übersetzen? Geht das?
Safe, aber du weißt, wie sehr ich KI ablehne, deswegen mache ich das nicht.
Ja, und du kannst ja dann auch die Quellen nicht mehr prüfen, das macht es ja dann auch schwierig. Du bist hilflos ausgeliefert sozusagen.
Ja, genau.
Du musst es für wahre Münze dann nehmen und ja, okay, da hast du natürlich einen anderen, ich sag mal, Berufsethos.
Zum Thema KI ablehnen, da ist mir neulich so ein bisschen das Erbrochene hochgekommen, da ist uns so ein so einen Podcast gefolgt, der offensichtlich im Aufbau ist, so. Und man folgt dann ja auch anderen True Crime Podcasts, so, um so die Zielgruppe anzugucken, so, ne. Mhm. Und der war dann schon in seinem Insta-Profil als reiner KI-Podcast, KI-Recherche und KI-Lesung gelabelt. Und da musste ich so ein bisschen brechen, weil ich finde es so, also auf der einen Seite ist es krass, was KI macht, ne. Aber auf der anderen Seite so dieses, quasi alles das, was man so als Podcaster an Arbeit macht, also Recherche, Vortragen, Beschreibung von Fällen, Bilder generieren, quasi all das dann rein auf KI auslagern, finde ich so eklig so und seelenlos.
Ich verstehe deinen Punkt. Diese gesamte Persönlichkeit fehlt letztendlich, die dort hineingesteckt wird. Und doch muss man sich fragen, ob es so eine Form von künstlerischer, redaktioneller Persönlichkeit beim Prompten gibt, die sich weiterentwickeln kann. Weißt
ja,
du?
Wie gesagt, ich...
Ich bin hundertprozentig auf deiner Seite. Ich bin hundertprozentig auf deiner Seite. Dennoch glaube ich, dass sich da was herausbildet, was durchaus irgendwie interessant sein kann, wenn man wenn man es schafft, die KI als Werkzeug zu benutzen. Ich habe jetzt von RZA, glaube ich, einen Kommentar gelesen, der dann irgendwie sowas sagte von wegen, ja, irgendwie durch die KI habe ich es geschafft, ein ganzes Album nicht für die Tonne zu produzieren oder irgendwie sowas war das. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, so nebenbei irgendwie. Und ich glaube, aus dieser Schlagzeile zumindest herausgelesen zu haben, dass er da gewisse Hilfestellungen sozusagen angenommen hat, durch die KI bereitgestellt, die es ihm ermöglicht hat, dann irgendwie anders zu produzieren oder was auch immer. Also ich glaube so, und das weiß man ja auch von vielen Kreativschaffenden, dass sie es halt, die letztendlich die Vorzüge von der KI benutzen, beispielsweise bei der Bildbearbeitung, dass sie nicht mehr selbst retuschieren müssen und sowas. Das finde ich, also weißt du, wenn so dieses Handwerkliche, wenn die Leute dabei Unterstützung bekommen, ich rede jetzt wirklich von solchen Sachen wie Bildretusche, das ist etwas, womit ich mich auskenne, weißt du? So mühsam irgendwelche Sachen im Hintergrund wegretuschieren, was man sonst mit irgendwelchen Stempeln,
ja,
also Werkzeugen macht, sowas,
weißt du? Wenn so Feinarbeit, weißt du, wenn es jetzt ein KI-Programm geben würde, das den Schnitt übernehmen würde, ja? Die Fleißarbeit und die Feinarbeit, dann wäre ich nicht traurig drum, aber ich kann es nicht ernst nehmen, wenn alles KI ist. Also es gibt,
genau.
Ich bin vor einiger Zeit auf so eine Band gestoßen, Band, dachte ich, und fand die Mucke ganz gut, so New Metal, Hardcore, so der Bereich, ne, einfach relativ geile Musik, so beim Pumpen immer schön gehört. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass es ein reines KI-Projekt ist und ich kann es einfach nicht mehr hören und auch nicht ernst nehmen, weil es einfach für mich so der Weg des faulen Mannes ist, ne?
Das ist der Weg des faulen Mannes und das ist natürlich auch ein bisschen, ja, Entschuldigung, aber vielleicht auch, ja, was heißt Zeitgeist, aber es ist schon so ein Generationending, dass wir natürlich auch ganz anders mit künstlerischen Dingen aufgewachsen sind. Man hört das zum Beispiel auch immer, jetzt nochmal den Bezug zur Hip-Hop-Musik, da zitiere ich jetzt einfach auch mal ein paar bekannte deutsche Rapper, die sowas gesagt haben. Sido an der Stelle, der meinte, hey, wir sind früher auf die Bühne gegangen, wir mussten uns irgendwie ins Zeug legen, wir mussten rappen, wir mussten im Freestyle zeigen, was wir können, wir mussten das alles drauf haben, von uns aus. Heutzutage, und das war an der Stelle keine Kritik, aber heutzutage gehen die Leute auf die Bühne und die machen nicht Playback, sozusagen Lip-Sync, bewegen den Mund. Nee, das ist einfach ganz normal, dass im Hintergrund der Song läuft, also mit Stimme, mit Vocals, und die machen nur ein bisschen Begleitstimme dazu. Und das ist so eine, natürlich so ein Generationsding, wo natürlich das Publikum dementsprechend auch sagt, ja, wir hören uns das an, wir sind damit d'accord, aber für die Musiker der alten Garde wäre sowas halt niemals gegangen, so, ne? Und das ist der Punkt.
Ja, aber egal, ich will jetzt auch gar nicht hier so über den Zeitgeist ranten und mich aufregen, ich will jetzt einfach hier ins True-Crime-Ding einsteigen. Also wie gesagt, ich habe nichts über KI übersetzen lassen, ich bin jetzt auf diesen Fall gestoßen, weil dieser englischsprachige Kanal davon berichtet hat und weil es von dem tatsächlich auch tatsächlich Quellen gibt, also eine relativ gute Quellenlage in englischer Sprache, die man dann einfach nur uns zugänglich machen musste. Also ich habe jetzt hier kein Mandarin gelernt, um diesen Fall hier zu recherchieren heute.
Ja, schade. Ni hao, mehr weiß ich nicht. Aber es wäre cool gewesen, Fabian. Es wäre wirklich cool, wenn du nebenbei noch Mandarin gelernt hättest.
Das wäre verdammtes Commitment zu so einem True-Crime-Podcast. Einfach nebenbei Chinesisch lernen. Ne?
Das wäre Vollblut, weißt du? Nicht nur Gelaber und so, sondern einfach mal wirklich mal ins Zeug legen. Hier, Generation X, ne? Dann zeig doch mal, wie viel Arbeit und Schweiß du da reinsteckst. Okay, ja. Aber cool. Also jetzt haben wir auch den Bogen gespannt. Wir sind also wirklich in einem Land, wo wir sonst nicht berichten könnten. Aber durch diese Seite hast du es geschafft, Infos an die Hand zu bekommen.
Genau, wir sind also in China, in einem Land, wie gesagt, das ansonsten sehr, sehr selektiv mit seiner, ja, mit der Herausgabe von solchen Informationen ist, gerade im True Crime Bereich. Und wir sind in einem Umfeld, das in einer leistungsorientierten Gesellschaft wie China nochmal irgendwie besonders hohen Stellenwert genießt. Wir sind quasi in der Vorzeige-Uni Chinas.
Mhm. Welche ist denn das?
Das ist die 1911 gegründete Tsinghua-Universität. Ich hoffe, ich spreche es auch nur ansatzweise richtig aus, die sich natürlich in Peking befindet und die ja zu den renommiertesten und selektivsten Lernanstalten Chinas insgesamt gehört und die in diesen Bereichen technische und naturwissenschaftliche Bereiche gilt die als mit weitem Abstand beste Universität Chinas. Also da wird wirklich hochklassig gelehrt. 36.000 Studierende ungefähr, 7.300 Angestellte und dann, wie gesagt, auf aller, nicht engstem Raum, aber so komprimiert einfach sehr, sehr hochklassisch, mit was Forschung angeht, was Investitionen angeht, da wird richtig so die Elite rangebildet. Mhm. Da ist so das Epizentrum der chinesischen Wissenschaft zu Hause.
Crazy, ja. Die MINT-Elite sozusagen. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, so ungefähr, ne?
Alles die Fächer, wo ich leider vollkommen raus bin, ja.
Ja, aber mir geht's auch so, ich bewundere aber jeden, der da ein Händchen für hat. Das ist, glaube ich, schon ziemlich cool, sich mit solchen Themen auszukennen.
In den 90er Jahren ist da die 21-jährige Su Lin Studentin, die ist 1973 in Peking geboren, in eine Akademikerfamilie hineingeboren. Beide, Vater und Mutter, haben Geophysik studiert. Und die haben sich schon während des Studiums kennengelernt. Zu unserer Studienzeit war das ja auch so, dass wir zumindest in irgendwelchen sozialwissenschaftlichen Kursen auch gelernt haben, dass die Uni Deutschlands größter Heiratsmarkt ist. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Mittlerweile haben sich ja auch so Apps und Online-Portale nochmal ganz anders entwickelt. Aber damals war das offensichtlich so, statistisch gesehen. Das ergibt ja auch Sinn. Viele Leute, die ungefähr in der gleichen Altersspanne sind, die ungefähr einen gleichen intellektuellen und auch, fachlichen Horizont haben, also die in verschiedenen Fachbereichen aufeinandertreffen. Das ist ja logisch, dass man sich dann da auch irgendwie findet.
Mir fällt auch tatsächlich kein anderer Ort ein, wo so viele junge Leute aufeinandertreffen und die Möglichkeit haben, sich auszukennen. Also überleg mal bitte, mit wie vielen Menschen man so zur Uni-Zeit irgendwie Kontakt hat.
Ja, Hunderte.
Man kannte gefühlt zu einer gewissen Zeit jeden in der Stadt.
Genau. Und das, du warst
verändert sich dann irgendwann auch wieder.
Und man war auf jeder Party. So, genau. Dann ist Uni immer auch verbunden, also jetzt in China wahrscheinlich nicht, aber bei uns dann auch immer auch mit einem überlappenden Freizeitangebot, also irgendwie Sport ist da eingebunden. Eben, genau. ist so Alkohol spielt oder Feiern spielen auch immer eine Rolle, ne? Also ich meine, das ist jetzt ja kein Geheimnis oder kein zu tief ins Nähkästchen greifen, wenn ich sage, wir beide hatten während unserer Studienzeit auch Partnerinnen aus dem Uni-Kontext, also es ist ja schon mal auch ein gutes, also das bestätigt ja diese Hypothese total.
Also ich sag mal so, man hat, das ist ja das Schöne am Studieren, die Möglichkeiten, sich wirklich vielseitig auszuleben und halt seinen Interessen zu folgen, würde ich mal sagen. Jetzt ein paar Partys mal beiseite. Es ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt verschiedene Vereine, sportliche Möglichkeiten, kulturelle Möglichkeiten, politische Möglichkeiten. Man kann sich im System Universität auch engagieren. Es ist schon ziemlich cool. Also Studieren ist wirklich cool.
Ja. Ja, in dieser Familie jetzt auf jeden Fall ist es so, wie gesagt, die Eltern haben sich auch im Laufe ihres Studiums kennengelernt und daraus sind dann zwei Töchter entstanden, eben Su Ling und ihre ältere Schwester Wu Jin. Wie gesagt, bitte die Leute, die der chinesischen Sprache mächtig sind, verflucht mich nicht für mein Aussprechen dieser Namen. Ich versuche es einfach so gut ich kann.
Du machst das hervorragend. Wir beide werden es niemals merken, aber ich glaube, es gibt wirklich im Chinesischen so einfache Worte wie irgendwie, jetzt will ich es nicht falsch sagen, zhe oder sowas. Und je nachdem, wie du es betonst, gibt es irgendwie drei verschiedene Bedeutungen oder sowas, habe ich mal gehört.
Ja. Ja, Wu Jin ist, wie gesagt, Wu Jin ist die ältere Schwester und dass beide Schwestern studieren werden, steht eigentlich schon seit Kindesbeinen an fest. Also das ist klar, in dieser Familie herrscht ganz klar diese Erwartungshaltung. Klar, die Eltern sind Akademiker. Das ist ja auch in Deutschland so, dass Akademikerkinder häufiger auch selber wieder Akademiker werden als Arbeiterkinder beispielsweise. Und ja, so ist es hier auch, dass quasi den Kindern dieses Lernen und dieser Tatendrang, aber auch so eine gewisse Erwartungshaltung schon früh mitgegeben werden. Und eigentlich ist Wu Jin als die Älteste dafür vorgesehen, an irgendeine prestigeträchtige Uni zu gehen, und Su Lin als Jüngere, die hat eigentlich so ein bisschen das Nachsehen in dieser Planung, weil man sich nicht erlauben kann, beide an eine starke Hochschule zu schicken.
Ach so, aus Kostengründen.
Genau. Allerdings verhilft ein tragischer Schicksalsschlag Su Lin dann doch dazu, dass sie an diese absolute Elite-Uni kann. Ihre Schwester Wu Jin stirbt, während sie hat das Studium bereits begonnen, sie studiert Biologie, und in den Semesterferien besucht sie mit Freunden so einen Nationalpark und stürzt von einer Klippe und verunglückt tödlich.
Oh yeah.
Dadurch ist die 16-jährige Su Lin dann die älteste oder beziehungsweise die einzige Tochter ihrer Eltern und kann dann in dieser Rangfolge nachrücken und eben an die besagte Universität, von der wir eben gesprochen haben, dann, um da irgendwie ihre Studien zu starten.
Ja. So, anhand deiner Erzählweise gehe ich jetzt mal davon aus, dass Su Lin im Mittelpunkt dieser Folge steht und eben nicht Wu Jin, aber natürlich ist auch der Gedanke naheliegend, dass man jetzt vielleicht diesen Tod nochmal irgendwie hier untersucht.
Ja, das scheint einfach ein reiner Unfalltod zu sein. Sie ist, wie gesagt, mit Kommilitonen unterwegs in diesem Nationalpark und stürzt da von der Klippe, hat sich da irgendwie offensichtlich so ein bisschen überschätzt in der Natur sich bewegen. Dieser Tod ist auch als vollkommen unverdächtig eingestuft worden. Also da ist nicht mehr nachgeforscht worden. Su Lin steckt im Zentrum der Geschichte, da hast du recht. Die muss jetzt mit 16 Jahren den Tod der Schwester verkraften und auch die Tatsache, dass quasi die gesamten Erwartungen der Familie jetzt quasi gebündelt auf sie fokussiert werden, weil sie jetzt die Einzige ist, die sie tragen kann quasi.
Und die Erwartungen sind schon klar formuliert. Du musst studieren, du musst erfolgreich sein und es muss die Elite-Universität sein.
Genau, du musst studieren. Du musst nicht nur studieren. Das ist so ein bisschen wie in diesem Jennifer Pan-Fall, den wir hatten, du musst nicht nur studieren, du musst brillieren. So, du musst verdammt nochmal exzellente Leistungen erbringen und dann auch bitte einen Beruf ergreifen, der absolut hervorragend ist. Also es wird wirklich Großes erwartet.
Mhm. Okay.
Und so findet sie dann eben Aufnahme an dieser Universität, von der wir gesprochen haben. Und sie schreibt sich dafür den Fachbereich physikalische Chemie ein. Das ist so ein, ja, das ist, das untersucht quasi Überschneidungen dieser beiden Fachbereiche, also Physik und Chemie, wo so Grenzgebiete, wo die beiden Überschneidungen finden.
Das ist total witzig tatsächlich. Ich habe mich heute kurzfristig mit dem Thema Chemie beschäftigt, und so als Nicht-Naturwissenschaftler überlegt man dann immer, wenn es dann irgendwelche physikalischen Zusammenhänge geht, ist das jetzt Chemie oder Physik? Weißt du, ich muss immer erst nochmal kurz überlegen. Ja, so, ja. Ne? Und genau diesen Gedanken hatte ich heute. Weißt du, diesen kurzen Switch. Ach nee, das ist ja Physik und nicht Chemie. Und witzigerweise passt das jetzt ganz gut zu dieser
Erzählung. Es ist interessant, wie das manchmal so kommt. Das war jetzt heute so bei dir, dass das passte. Und als wir die Tupac-Folge aufgenommen haben, da hatte ich doch an demselben Tag dieses Copyright-Interview gehört, wo auch kurz über das Tupac-Attentat gesprochen wurde. Ja, also manchmal ist es wirklich...
Das ist verrückt.
Und ich erinnere mich, als Michael Jackson starb, da hatte ich Besuch von einem sehr, sehr guten Freund an dem Abend. Wir haben gezockt und gekocht, wie wir das oft gemacht haben. Und er war früher in seiner Jugend eher Michael Jackson-Fan, ich ja nie so. Und ich hatte bestimmt 2-3 Jahre nicht mehr aktiv über Michael Jackson nachgedacht oder gesprochen oder so, ne? Und an diesem Abend haben wir, ich weiß gar nicht warum, ganz, ganz lebhaft eine Diskussion über Michael Jackson geführt. Über dessen Leben, über dessen Werk, auch über diese Kontroverse mit dem Kindesmissbrauch und seine finanziellen Probleme. Also wirklich Stunden, wir haben richtig, richtig lange darüber diskutiert. Und am nächsten Morgen, da habe ich noch bei Hess gearbeitet, am nächsten Morgen hat der Kollege mich zur Arbeit abgeholt und im Radio läuft, Michael Jackson ist verstorben. So,
unglaublich.
So, manchmal, als ob man so einen sechsten Sinn hätte. Ne?
Ja, genau, so kleine Zeichen, ne? Als ob es da irgendwie eine andere Dimension gibt oder was. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Grundsätzlich Michael Jackson auch. Also das, was du gerade beschrieben hast, war wirklich genauso. Den gab es halt. Ne? Den gab es halt so, wie es auch Rudolf Mooshammer halt gab. Und es war einer dieser Prominenten, die es halt gibt, so wie es heutzutage im Boris Becker halt gibt. Aber man beschäftigt sich mit dem nicht. So, ne? Jetzt will ich gar nicht das Fass aufmachen, über die einzelnen Persönlichkeiten zu sprechen. Aber in dem Moment, wenn so eine Person auf einmal geht, dann wird die auf einmal omnipräsent wieder und man fängt an, sich mit der nochmal zu beschäftigen. Und natürlich, ja, bei Michael Jackson ist es schon sehr ambivalent gewesen, aber ich würde sagen, im Gros ist es schon so, dass die meisten Leute ihm positiv zugewandt sind und sagen, okay, der hat mich mit der Musik total berührt. Ich habe jetzt vorgestern so Man in the Mirror im Radio gehört, lief bei Radio Siegen und ich dachte mir so, boom, wow, mega, was für ein schönes Lied.
Ich glaube, das war einfach eine maximal verlorene und traurige Seele.
Das glaube ich
und,
auch.
Ja. Und auch jemand, der, glaube ich, schon sein Trauma weitergegeben hat an andere. Also ich glaube schon, dass an diesen vielen, vielen Anschuldigungen auch was dran war. Ich bin da mal irgendwie so halbwegs eingestiegen und ich habe das damals als sehr, sehr glaubwürdig empfunden. Aber ich glaube, das war einfach jemand, der aufgrund von einer krassen Traumatisierung einfach in einer Art und Weise gehandelt hat oder reproduziert hat, was ihm passiert, ist egal. Ich will jetzt auch nicht so tief einsteigen. Ja. Ich glaube, wie gesagt, das war kein böser Mensch, das war eine maximal verlorene Seele, aber ich glaube, der hat auch viele, viele andere Seelen in Scherben hinterlassen.
Durchaus möglich, ja. Wahrscheinlich ist es auch seine Musik ein Spiegelbild seiner eigenen Seele. Ja, diese kleinen Zeichen im Leben sind schon total verrückt.
Zurück zu Sulin, die jetzt eben an dieser Uni diesen naturwissenschaftlichen Studiengang belegt, den unser einer sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen kann, weil wir naturwissenschaftlich da viel zu viel an der Oberfläche nur gekratzt haben in unseren akademischen Zeiten. Sie besteht, wie es von ihr erwartet wird, jede Prüfung mit absoluten Bestnoten. Und nicht nur das, ganz nebenbei ist sie auch erfolgreiches Mitglied im Schwimmerteam der Universität und, weil sie immer schon künstlerisch sehr gefordert wurde und gefördert wurde, auch Mitglied im Orchester der Universität, das auch wiederum in China einen sehr, sehr guten Ruf genießt und auch bei so größeren Feierlichkeiten immer wieder auftreten darf. Also die ist quasi absolut omni eingespannt. Ne? Sportskanone im Schwimmteam sehr erfolgreich in diesem Orchester und eben noch herausragende Studienleistungen. Und so ist es erstmal, wie soll ich sagen, erklärbar, als sie Ende des Jahres 1994, da ist sie also 21 Jahre alt, so ein bisschen darüber klagt, dass sie vermehrt Magenprobleme hat. Sie hat Bauchschmerzen, sie kann ihr Essen nicht bei sich behalten, sie erbricht sich immer wieder, sie wacht immer wieder mit Krämpfen auf, mit Magenkrämpfen, kann manchmal auch einfach gar nichts essen, fühlt sich schwach. Und in der chinesischen Medizin ist es ja generell so, dass der Darm oder die Körpermitte der Sitz der Gesundheit ist. Und ich glaube da ziemlich fest dran. Und so ist es halt auch bei ihr dann, dass bei ihr so diagnostiziert wird, okay, sie hat sehr, sehr viel Stress, auch für jemanden, der diese absolute Leistungsbereitschaft hat wie sie. Trotzdem ist es ein sehr, sehr hoher Stresslevel, eben an so vielen Fronten brillieren zu müssen. Und deswegen schiebt man das erstmal darauf und sagt, okay, sie ist zwar sehr, sehr resistent, sie ist außergewöhnlich begabt, aber sie macht sich selber auch einen sehr, sehr großen Druck und sie hat einfach sehr, sehr viel um die Ohren. Das muss man anerkennen. Mhm. Und so, ja, sagt man quasi erstmal nur so, wie soll ich sagen, es ist ja alles auf den Magen geschlagen, sage ich jetzt mal salopp. Mhm. Ne? So.
Ja, das passt ja, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Ja, ich denke auch, das wäre auch so mein Go-To-Verdacht gewesen, wenn ich jetzt in ihrer Situation gesteckt hätte.
Über was für einen Zeitraum hat sich das denn erstreckt? Also dass man mal Magen-Darm oder sowas hat, ist ja ganz menschlich.
Ja, schon so, also es fing an Oktober 94 bis so November, Dezember, also es waren schon mehrere Wochen.
Ja.
Also diese Magen-Darm-Problematik, die nimmt nicht ab. Sie hat immer wieder Krämpfe, immer wieder starke Krämpfe, ist schwach, kann das Essen nicht bei sich behalten, wacht auch nachts immer wieder auf durch diese Magenkrämpfe. Sie schont sich jetzt auch ein bisschen mehr, auch in Absprache mit der Fakultät. Also man erlaubt ihr quasi, sich überall so ein bisschen zurückzunehmen, um ihre Gesundheit zu schonen.
Ja.
Aber die Symptome werden nicht besser. Im Gegenteil, die werden immer schwerwiegender und es führt immer weiter. Sie klagt dann über Haarausfall. Sie fängt an, verschwommen zu sehen. Teilweise erblindet sie so temporär, hat also starke Probleme mit den Augen. Im Alltag wird sie immer wieder schummerig. Sie kann sich teilweise nicht auf den Beinen halten, hat so wird so schwankend.
Mhm.
Und ja, ihre Sicht wird also immer schlimmer. Sie kriegt eine Brille, aber auch die hilft nur noch sehr bedingt. Und so wird quasi immer mehr Schonung angeordnet. Also sie soll sich immer mehr so ein bisschen zurücknehmen.
Sie wird zum Krankheitsfall, ja? Also
genau.
Das kann man schon so sagen. Es ist nicht mehr irgendwie so eine temporäre Angeschlagenheit, sondern es wird wirklich ein Thema in ihrem Leben.
Es wird ein großes Thema, auch wenn sie jetzt möchte. Sie ist kaum noch leistungsfähig und auch dieses etwas reduziertere Pensum schafft sie kaum noch.
Ja.
Also jetzt im Dezember 94 ist sie kaum noch in der Lage, dieses reduziertere Pensum zu schaffen, zu stemmen. Und kurz vor Heiligabend 1994, also Heiligabend natürlich in der chinesischen Kultur nicht relevant, aber für uns als Orientierungspunkt, also wir sind so 23., 24., 12.,
ja,
ist sie nahezu vollkommen, ja, ihre Haare sind vollkommen ausgefallen. Sie hat quasi eine Glatze und sieht nur noch schummerig und schwankt auch immer mehr. Und jetzt wird ihr klar, dass sie mit dieser Schonung alleine das nicht in den Griff bekommt und sie beschließt, sich in ein Krankenhaus einweisen zu lassen.
War sie denn vorher mal beim Arzt?
Nee, also sie hat das bisher immer nur auf diesen Stress geschoben. Und also es gab Campusärzte natürlich, die mit ihr gesprochen haben. So, wie gesagt, sie hat da auch im Wohnheim gewohnt und da gab es so eine medizinische Versorgung, aber es war halt immer so auch klar für sie, okay, das muss mit dem Stress zu tun haben.
Mhm.
Okay. Aber es hat sich dann Ende Dezember einfach massiv und schnell verschlechtert, sodass einfach der Weg ins Krankenhaus unausweichlich war.
Verstehe. Also ich meine, all die Symptome, die du bisher beschrieben hast, sind ja durchaus auch in einem kleineren Bereich durchaus auch im Stress sozusagen zu verorten. Das ergibt jetzt, sage ich mal so, von dieser Selbstdiagnose, die sie da irgendwie gemacht hat, schon auch Sinn erstmal. Aber natürlich, wenn die Haare komplett ausfallen, ist natürlich viel zu heftig. Wir reden jetzt nicht nur von kreisrunden Haarausfall oder sowas.
Haarausfall, ja. Nee, und wie gesagt, auch so in dieser Massivität, das ist einfach, das ist mit Stress schon nicht mehr erklärbar.
Ja.
Die Ärzte im Krankenhaus nehmen das sehr ernst. Die sagen ja auch direkt, dass das weit über irgendwelche Stresssymptomatiken hinausgeht. Und weil sie ja auch mit Chemie zu tun hat, haben die schnell den Verdacht, dass die vielleicht mit irgendeinem giftigen Stoff in Verbindung gekommen ist.
Ja.
Und zwar konkret fragen sie, ob sie in Kontakt mit Thallium gekommen ist. Also sie sagt, dass sie keine giftigen Stoffe benutzt und auch, ja, mit Thallium nichts zu tun hat. Das ist so für die Ärzte eigentlich so der erste Gedanke, weil das ganz klassisch so einer Vergiftung mit diesem Stoff, mit diesem Schwermetall eben ähnelt, so ihre Symptome.
Ich musste auch direkt an eine Vergiftung denken tatsächlich. Man leuchtet ja irgendwie auch ein, wenn man sowas so hört, ne?
Ja. Sie weist aber von sich, sie sagt, sie kommt mit keinen giftigen Stoffen in Berührung. Ihre Forschung ist erstmal primär theoretischer Natur und sie hat keinen Zugang zu solchen Stoffen. Also peppelt man sie einfach nur wieder auf und sucht so parallel nach der Ursache, findet aber nichts.
Ja.
Im Krankenhaus fühlt sie sich dann deutlich besser und schöpft wieder auch Kraft. Und nach einem Monat, Ende Januar 1995, sind wir mittlerweile ein Jahr gesprungen. Das Neujahr ist fest hinter uns gebracht. Also ähnlicher Zeitraum wie jetzt, da entlässt sie sich dann selber aus dem Krankenhaus nach Absprache mit den Ärzten. Also da kann sie dann das Krankenhaus verlassen, da ist ihr Zustand allgemein besser.
Mhm.
Sie ist voller Hoffnung, das nächste Semester beginnt im Februar. Also sie hofft jetzt nach diesem verpassten Semester, wo ihre Krankheit sie doch sehr gehindert hat, dann quasi im Februar wieder voll einsteigen zu können und dann auch wieder an die gewohnten Leistungen anknüpfen zu können.
Mhm.
Allerdings ist mit der Rückkehr in die Uni, ins Wohnheim, quasi ihr alter Zustand wiederhergestellt. Also es fängt alles wieder von vorne an und diesmal schlimmer als vorher. Die Beschwerden sind deutlich stärker. Sie hat nun zu den bekannten Problemen auch sehr, sehr starke Schmerzen in den Extremitäten, in den Beinen, in den Füßen. Ihr ist dauerhaft schwindelig und auch jetzt nehmen alle Mediziner auch am Campus das ernst. Man sieht da schon längst keine Stresssymptomatik mehr, man sieht da Warnzeichen für was Schwerwiegenderes in ihr.
Sie wird ja nicht die einzige Chemiestudentin sein. Und da frage ich mich natürlich, okay, möglicherweise wird dort herum experimentiert, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar, mit irgendwelchen Chemikalien ausprobiert, je nachdem, welche Praxisanteile sie im Studium vorhanden sind, das weiß ich nicht. Aber gab es denn diese Symptome auch bei anderen Kommilitonen von ihr?
Nein, nein, sie war die Einzige. Am 6. März nehmen ihre Eltern sie dann wiederum aus der Uni raus und weisen sie erneut ins Krankenhaus ein, weil es schon wieder einfach viel, viel schlimmer ist als vorher, also ein nicht tragbarer Zustand.
Hm.
Und natürlich kommt dann auch wieder die Vorgeschichte auf und die Ärzte haben diesmal den ganz konkreten Verdacht, Thalliumvergiftung. Das war letztes Mal so abgeklärt worden, so im Rahmen von vielleicht bist du mit irgendwelchen Stoffen in Verbindung gekommen. Diesmal erscheint ihnen dieser Verdacht absolut gerechtfertigt, weil jetzt auch dieses Betreffen von Füßen, von Beinen, also dieses Abnehmen der Mobilität, auch einfach sehr gut da reinpasst. Und die erinnern sich, dass sie vor 2-3 Jahren einen Patienten hatten mit einer Thalliumvergiftung und dass der im Prinzip 1:1 deckungsgleiche Symptomatiken gezeigt hat.
Glauben die denn, dass es zur erneuten Vergiftung kam oder sind das quasi noch die Nachwehen der ersten?
Nee, das glaube ich, überlegt erstmal noch keiner, ob das jetzt, woher das kommt oder ob das jetzt eine neue Vergiftung ist. Ich glaube, das steht erstmal gar nicht zur Debatte. Aber für die Ärzte ist eigentlich klar, dass das sie sehr an diese Thalliumvergiftung erinnert, die sie schon mal behandelt haben.
Ja.
Das ist, wie gesagt, ein Schwermetall, das so im Laborkontext durchaus zu finden sein kann und das relativ gefährlich eben ist, weil schon geringe Mengen stark toxische Wirkung auf den Körper haben können. Das schädigt Organe sehr, sehr stark. Das kann auch bis zum Tod führen. Und es ist eben absolut geschmack- und geruchslos und dadurch natürlich absolut diabolisch. Also
schlimm. Ist erschreckend, ne? Sich das mal zu überlegen, dass es sowas voll gibt. Einfach,
absolut, ja.
Ist das denn jetzt ein natürliches Metall oder wird es irgendwie künstlich erzeugt?
Nee, das kommt natürlich vor. Das ist, wie gesagt, dann auch in so einem chemischen Laborumfeld. Also das würdest du jetzt nicht, antreffen, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist oder so, ne? Aber in so einem Chemielabor ist das durchaus vorhanden. Da kann man darauf stoßen.
Aber es muss schon erst gewonnen werden irgendwie.
Ja, natürlich. Okay. Aber sie wird jetzt auch darauf angesprochen. Sie sagt aber, sie ist sich sicher, dass sie mit Thallium niemals in Kontakt gekommen ist. Deswegen werden keine Tests durchgeführt daraufhin. Und deswegen wird leider auch in dem Entlassschreiben oder in dem ärztlichen Schreiben eine Thalliumvergiftung ausgeschlossen. Und das wird später die Tragödie sein, weil natürlich hat sie eine Thalliumvergiftung. Aber dadurch, dass sie halt sagt, sie ist damit nicht in Berührung gekommen, wird das jetzt im Krankenhaus ausgeschlossen. Wird da nie daraufhin getestet auf diese Vergiftung und deswegen kann auch keine entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriffen werden, beziehungsweise erst sehr, sehr viel zu spät, aber dazu kommen wir noch.
Ja, mich interessiert natürlich, ob sie es nicht besser wusste oder ob sie es verheimlichen wollte.
Sie wusste es nicht besser. Also sie hat damit keine Berührungspunkte und hat halt aus bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Körperlich geht es ihr immer schlechter, mental ist sie noch auf der Höhe, also sie hat quasi keine mentalen Einbußen, Leistungseinbußen, Veränderungen, aber körperlich ist es halt immer, immer schlimmer. Muskelschmerzen, Krämpfe, sie kann ihre Beine jetzt kaum noch benutzen und sie kann auch zeitweise nicht mehr aus eigener Kraft trinken, also muss dann auch quasi eine künstliche Ernährung bekommen.
Mhm.
Am 20. März, da fällt sie ins Koma und die Ärzte können jetzt im Prinzip nur noch versuchen, ihren Zustand stabil zu halten und sie am Leben zu halten. Die Eltern sagen jetzt dem ärztlichen Personal, es soll doch nochmal auf so eine Thalliumvergiftung geprüft werden, aber die sagen eben, dass das nicht gemacht wird, weil das ja wie gesagt ausgeschlossen werden konnte. Also das ist jetzt in der Akte als ausgeschlossen vermerkt und die verweisen jetzt darauf, ey, das ist ausgeschlossen, müssen wir nicht machen.
Mhm.
Ihre Freunde, die machen jetzt was für die Mitte der 90er Jahre eher ungewöhnlich ist. Die benutzen das Internet als Informationsquelle und die suchen verschiedene Foren auf. 1995, da war das Internet noch nicht unbedingt offen für so den allgemeinen User wie du und ich, aber das ist durchaus schon fachlich genutzt worden. Da wurden durchaus schon irgendwelche Abhandlungen hochgeladen, da gab es auch schon so Foren, wo sich international irgendwelche Experten zu irgendwelchen Thematiken unterhalten haben und so laden die Freundinnen quasi eine Beschreibung von ihrem Zustand, von ihren Symptomen in so Foren und Chatgruppen hoch,
ja.
Von so medizinischen Bereichen. Und relativ schnell gibt es 1500 Antworten auf diese Anfragen. Das ist für 95 einfach unfassbar viel. Also da haben sich sehr, sehr viele Leute... Ja gut, Ferndiagnostik ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, ne? Das ist im Prinzip nicht machbar. Aber 500 von 1500 Experten, die diese Sachen lesen, die sagen, ey, Thalliumvergiftung, ganz klare Sache. So. Also das sind wohl ganz, ganz eindeutige Symptome, die darauf hindeuten. Auch so der Verlauf und wie das alles so, wie der Klimax so gesteigert wurde. Und so geht man jetzt wieder auf die Klinik zu und bittet die um so eine Prüfung. Die machen das aber erneut nicht.
Was wäre denn, wenn sie es gemacht hätten? Ist sowas heilbar? Kann man das irgendwie therapieren?
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man Gegenmaßnahmen ergreifen, ja. Das ist wie mit einer Quecksilbervergiftung. Es gibt auch Fälle, wo Leute mit Quecksilber vergiftet wurden.
Ja.
Einen sehr tragischen, zu dem kommen wir noch im Laufe des Podcasts. Und da ist auch sehr, sehr spät leider erst diese Möglichkeit Quecksilbervergiftung ins Raster oder ins Bewusstsein der Behörden gedrungen oder der Ärzte. Und hätte man das früher vielleicht mal verdachtsweise sich überlegt und daraufhin behandelt, hätte man was machen können. In diesem Fall hier auch die Klinik möchte aber jetzt auf Hinweis von irgendwelchen Fremden aus dem Internet, das sehen die nicht als guten Grund, um jetzt nochmal auf diese Thalliumvergiftung zu prüfen, zumal, wie gesagt, die darauf beharren, es wurde ja ausgeschlossen.
Aber auch nur auf Basis ihrer Aussage.
Ja, aber das steht dann halt in der Akte als ausgeschlossen und wahrscheinlich kann dann schon gar keiner mehr nachhalten, auf welcher Basis das ausgeschlossen wurde.
Ja, das denke ich nämlich auch. Genau.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Genau, ich denke, das hat sich dann einfach verselbstständigt, so.
Genau.
Und jetzt entnimmt die Familie quasi illegal Haar- und Urinproben von ihrer Tochter, um die außerhalb des Krankenhauses zu einem anderen Experten zu bringen.
Und die Tochter weiß das auch oder ist das, passiert das heimlich?
Die ist im Koma, die wird das, ach so, ja, okay. Also die kriegt das nicht mit.
Mhm.
Und Ende April kann dieser externe Experte dann tatsächlich vermelden, ja, es ist eine Thalliumvergiftung. Da ist es allerdings dann schon zu spät, um jetzt da noch so die richtigen Behandlungen und Gegenmittel zu verabreichen. Also sie wacht zwar am 31. August aus ihrem Koma auf, aber ist von da an quasi schwer behindert. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Also sie ist verhaftet in diesem Zustand, dass sie immer noch denkt, sie studiert an der Universität in Peking, aber sie hat den geistigen Zustand von einem Kleinkind, sieht sich aber...
Schrecklich.
Ja, und auch die kognitive Fähigkeit von einem Kleinkind ist auf den Rollstuhl angewiesen, hat immer wieder diese Krämpfe, hat starke, starke Sehbeschwerden, ist dann am Ende auch blind, also ist quasi auf Pflege der Eltern angewiesen bis zum Ende hin.
Die arme Frau, schlimm.
Ja, selbst einfachste Hygiene ist nicht mehr möglich. Also jemand, der wirklich akademisch brillant war, Leistungsschwimmerin, was weiß ich nicht alles, ist jetzt innerhalb von wenigen Monaten quasi zum absoluten Pflegefall geworden.
Schlimm. Was für ein schreckliches Schicksal auch für die Familie. Guck mal, die eine Tochter stirbt
ja
bei so einem tragischen Unfall, dann die andere Tochter ist hier Opfer offensichtlich oder wie auch immer. Sie wurde vergiftet oder wie auch immer das jetzt passiert. Ich bin mal gespannt. Also ich habe natürlich eine Vermutung, dass irgendwas kontaminiert war mit Thallium oder irgendwas verunreinigt, dass dann irgendwas im Labor sozusagen ihr Besteck, ihr Werkzeug sozusagen damit in Berührung kam und sie das immer wieder angepackt hat oder so.
Ja, die Familie versucht jetzt natürlich auch rauszufinden, was da passiert ist. Ihr Onkel und ihre Tante federführend, die versuchen die Kommunikation mit der Uni zu starten. Die werden aber immer wieder von ihrem zuständigen Dekan, dem Professor Xu Fang Yu, so limitiert. Der möchte nicht, dass an seiner Fakultät nachgeforscht wird. Die hatten ihn auch damit beauftragt, dass er das quasi an die Campuspolizei und auch an die Polizei von Peking weitergibt. Das macht er natürlich beides nicht. Und der möchte auch eigentlich gar nicht, dass da großartig der Ruf der Uni vielleicht beschädigt werden könnte. Er erlaubt, dass die Familie sich mit ein paar Studenten, ausgewählten Studenten unterhalten darf in seinem Beisein. Da ist Sulings Freund bei. Also die hat bei all diesem Stress es trotzdem noch geschafft, einen Freund an der Uni zu finden. Allerdings, ich glaube, man kann das jetzt nicht als so eine Beziehung sehen, wie das jetzt hier wäre, weil diese Studentenwohnheime dann zu der Zeit auch sehr stark getrennt waren zwischen Damen- und Herrenbereich, ne? Und sie war eben sehr, sehr stark in ihre Forschungen, in alles eingebunden. Also ich denke, die weiß ich nicht, die hatten vielleicht mal Zeit, sich zum Mittagessen zu treffen und vielleicht auch mal irgendwie Abend zu sehen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine Beziehung der Gestalt, wie wir das aus unseren Studentenzeiten kennen. Ne? Und auch die beiden Schlafsaalkolleginnen von Suling werden befragt, die können aber auch nichts aussagen. Ne, drei, es sind drei, also die teilen sich das Zimmer zu viert. So.
Ja.
Aber auch da, wie gesagt, interveniert dann dieser Professor Xu Fang Yu immer wieder und lässt das nicht so richtig zu, dass ihre Familie da zu viel Kontakt mit den Leuten hat.
Ja. Wenn du sagst, dass sie Mitbewohnerinnen hatte, ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber es gibt ja nicht wirklich blöde Fragen. Es war definitiv dementsprechend auch nicht ansteckbar oder sowas. Also sie hat es auch nicht mit sich rumgeschleppt, war nicht an der Kleidung dran oder so.
Nein.
Das jetzt noch andere? Ja, okay.
Nee. Irgendwann nach Monaten, da erlaubt dann Su Fang Yu der Familie quasi die persönlichen Sachen von ihr aus dem Wohnheim zu entfernen. Und die Tante möchte die abholen und die möchte diese persönlichen Sachen dann eben der Polizei von Peking übergeben, um die untersuchen zu lassen.
Ja.
Und sie stellt dann aber fest, dass viele Sachen ihrer Nichte fehlen, dass da aus diesem Wohnheim irgendwie persönliche Sachen entwendet wurden, die eben zu denen gehörten. Und zwar nicht irgendwie wertvolle Sachen, kein Geld, keine technischen Gegenstände oder so, sondern ein Lippenstift, Kontaktlinsenflüssigkeit, ein Wasserbecher, Shampoo und Duschgel.
Also alles Dinge, die körpernah eingesetzt werden.
Alles Dinge, die auch, ja, Schleimhautkontakt irgendwie haben, wo man so ein Gift wunderbar einbringen könnte. Ne?
Oh, okay.
Aber die Polizei, und wie gesagt, die Polizei kann jetzt nichts machen, die hat jetzt quasi nichts zum Anpacken. Es gibt diese Vergiftung, keiner weiß woher, die Mitbewohner und auch der Freund können sich das nicht erklären. Die Uni stellt sich so ein bisschen quer gegen diese Ermittlungen und so gibt es gar keine richtigen Ermittlungen und die Familie muss so ein bisschen selber im Trüben forschen. Und sie haben einen Verdacht, also der kommt dann irgendwie so, wie soll ich sagen, kommt dann so mit der Zeit, kristallisiert sich das raus. Und zwar stellt sich heraus, dass wer auch immer sie vergiftet haben muss, Zugang zu ihrem persönlichen Umfeld gehabt haben muss, zu dem Wohnheim, zu diesen Sachen wahrscheinlich, die verschwunden sind. Denn sie wurde ganz offensichtlich über zwei längere Intervalle vergiftet. Also einmal so ein bisschen längere Zeit leicht, wie so zum so eine Randtasten. Das war dann dieser erste nicht ganz so schwere Ausbruch, wo sie das erste Mal im Krankenhaus war.
Was schon schlimm war, mit Haarausfall und so.
Genau, und nach ihrer Rückkehr dann aber nochmal stärker. So, also jemand musste Zugang zu ihren Sachen haben.
Mhm.
Und damit rücken natürlich dann auch so unter Umständen die Mitbewohnerinnen ins Feld, der Leute, die man sich angucken möchte.
Aber vorher habe ich noch eine Frage. Ich denke mal, der Zugang zum Thallium an der Universität wird doch auch nicht für jeden möglich sein. Das muss doch wahrscheinlich alles verschlossen sein und da könnte ich mir vorstellen, dass halt vielleicht Dozenten höchstens drankommen oder wissenschaftliche Mitarbeiter oder sowas.
Ja, die Polizei schätzt, dass in, wie soll ich sagen, ganz Peking ungefähr 200 Menschen Zugang zu Thallium haben.
Joje, das ist wenig. Wie viele Menschen leben in Peking? Keine
Ahnung. Ich weiß es nicht genau, also viele. Warte, wir gucken mal. Ich meine, das ist
eine Millionenstadt, ne?
Ja, und auch eine mehrere Millionenstadt. Also ich habe irgendwie so im Kopf 8 Millionen, kann das sein? Es sind, ich habe es gerade geöffnet, es sind sogar fast 22 Millionen. Da bin ich mit meinen 8 weit daneben.
Ja, jetzt sagen wir mal, in den 90er Jahren waren es vielleicht ein paar weniger, aber trotzdem ist es eine riesige Stadt mit unglaublich vielen Menschen und 200 haben nur Zugang zu Thallium.
Geschätzt, also lass es 210 sein. Aber es ist auf jeden Fall, sind es nicht viele. Ne?
Ja, ein Bruchteil der Bevölkerung.
Ein absoluter Bruchteil. Und interessanterweise hatte eine Person von ihren Mitbewohnerinnen, eine ihrer Mitbewohnerinnen Zugang zu Thallium, Zhang Li. Und die gilt so ein bisschen als, ja, die ist eine Mitbewohnerin, aber die waren keine Freunde, sondern die standen so ein bisschen im Konkurrenzkampf. Denn in allem, was sie gemacht hat, hat Zhang Li immer so ein bisschen die zweite Geige gespielt hinter Su Lin. Und die ist eine extrem ehrgeizige, fast schon vom Ehrgeiz zerfressene junge Frau, auch aus einem sehr, sehr guten, reichen Elternhaus. Und der Verdacht der Familie ist jetzt, dass die quasi es nicht ertragen konnte, die zweite Geige zu spielen, akademisch, sportlich, musikalisch. Und dass sie einfach aus purem Neid und purer Eifersucht ihre Konkurrentin, die sie niemals erreichen konnte, quasi so aus dem Weg geschafft hat.
Wow, also ich kann verstehen, warum die Eltern jetzt diesen Strang verfolgt haben und ich kann auch verstehen, warum sie da super emotional dran gegangen sind und warum sie unbedingt Gewissheit haben wollten, alles logisch, aber das ist natürlich auch eine heftige Behauptung. Gleichzeitig ist es schon seltsam, dass ausgerechnet ihre Mitbewohnerin Zhang Li da jetzt irgendwie Zugang zu Thallium hat.
Ja, und es gibt noch mehr Sachen. Ihre Forschungsgruppe, in der sie forscht, da wurde nachweislich Thallium besorgt, also da gibt es eine Rechnung zum Kauf von Thallium, dessen Verbleib unsicher ist. Sie hat sich kurz vor dieser ganzen Geschichte Fachliteratur zum Thema Vergiftung ausgeliehen aus der Universitätsbibliothek und ihre Mutter arbeitet in einem der Krankenhäuser, wo die Kommilitonin dann später behandelt wurde. Also
du redest jetzt von Zhang Li, ja?
Ja, ja, genau.
Also Zhang Li hat diese Forschungsgruppe, die Thallium besorgt hat, wovon irgendwas abhanden gekommen ist. Sie hat die Lektüre besorgt und ihre Mutter arbeitet im Krankenhaus.
Genau, und zwar arbeitet die in dem Krankenhaus, wo dann trotz mehrfachem Intervenieren der Familie der Test auf Thallium abgelehnt wurde. Mit dem Verweis, dass man nicht auf irgendwas testen will, nur weil Fremde im Internet irgendwie einen Tipp geben. Also da kommen jetzt schon so ein paar Sachen zusammen, die auf jeden Fall komisch sind. Allerdings wird gegen sie nicht großartig ermittelt, denn ihre Eltern sind, wie gesagt, sehr, sehr einflussreich und ihre Großeltern sind noch viel einflussreicher. Ihr Großvater ist ein Freund des chinesischen Präsidenten höchstpersönlich und so werden da keine Ermittlungen gestartet. Das ist, wie gesagt, eben diese Story, die ich eben erzählt habe von diesem anderen Universitätsmord, wo ein Dozent eine Studentin ermordet hat, Tod der 1000 Schnitte, sehr, sehr brutale Geschichte. Und das ist so ein Historie, also so ein Geschichtsprofessor gewesen, wo man einfach davon ausgeht, der will dieses geschichtliche Wissen, wollte er einfach mal so live auf jemanden anwenden. Aber weil der eben sehr gut mit der Partei vernetzt ist, wird er einfach nicht ermittelt. So, es ist quasi so ein offenes Geheimnis. Eigentlich kann nur er es gewesen sein, aber die Strafverfolgung steht halt aus.
Also das ist natürlich hier in diesem Fall schon wirklich vieles, was zusammenkommt. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Also
zumal,
das kann ich außer Acht lassen. Ne?
Zumal damals auch das chinesische Strafgesetz die mögliche Täterin stützt, beziehungsweise schützt. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Vielleicht gab es eine Änderung. Damals ist es so, dass man keine Leute einfach so verhört, sondern man kann Menschen nur verhören in Bezug auf ein Verbrechen, wenn man die auch verhaftet.
Ah.
Und natürlich traut sich niemand diese Zhang Li zu verhaften, weil die eben sehr, sehr gut vernetzt ist. Also kann man sie noch nicht mal technisch gesehen noch nicht mal befragen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich hatte gerade noch eine Frage, aber die ist jetzt gerade irgendwie weg.
Tja, 2013 geht ein anonymer Brief aus den USA an die Eltern von Sulin und der beschuldigt quasi die drei Mitbewohnerinnen, dass sie es gemeinsam waren.
Das ist natürlich 20 Jahre später. Was kann das für eine Person sein aus den USA? Ich meine, mittlerweile gibt es das Internet, mittlerweile gibt es True Crime Foren im Internet und Leute, die sich damit beschäftigt haben können. Also so eine Behauptung kann jetzt auch jeder mal auslösen.
Zhang Li wohnt mittlerweile in den Vereinigten Staaten. Ja, Zhang Li wohnt mittlerweile in den Vereinigten Staaten. Was sie da so macht, die hat in Amerika gelebt, auch in der Region Los Angeles, aus der kam dieser Brief dann auch interessanterweise. Und hat auch in Australien gelebt, hat wohl irgendwie mit Immobilienspekulationen Geld verdient. Das ist aber alles, kann man nicht so genau reinsteigen, das ist alles sehr, sehr oberflächlich gehalten.
Ja.
Aber in diesem Brief, der da aus dem Großraum Los Angeles kommt, da schreibt jemand an Sulins Eltern, dass man den Spekulationen über das Schicksal der Tochter ein Ende bereiten will. Man will die Familie aufklären und sie war selber schuld, weil sie den Frieden im Wohnraum gestört hat, also dass sie sich irgendwie laut verhalten hat und dadurch die Erholung der Mitstudenten quasi kompromittiert hat und man sich dann deswegen gedacht hat, okay, also man hat die Gemeinschaft nicht vergiftet. So steht es in diesem Brief. Also da steht, I always felt that your daughter is a fault at first. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ihre Tochter selbst dran schuld ist. Mhm. If she hadn't made noise, disturbed other people's rest and hurt people, discriminated against foreigners and other annoying vices, she would not have been poisoned. Also so nach dem Motto, hätte sie keinen Krach gemacht, die Erholung anderer gestört, Leute verletzt. Also das wird dann später im Brief noch so geschrieben, dass sie quasi andere so ein bisschen gemobbt hat aufgrund ihres herausragenden Status und andere so ein bisschen diskriminiert hat und dass deswegen man sich zusammengetan hat, um ihr eine Lektion zu erteilen, dass man sie eigentlich nur vergiften wollte, dass es ihr schlecht geht und sie nicht so in so einen Zustand bringen wollte. Aber das ist natürlich auch alles ein bisschen schwierig.
Also das, mir fehlt gerade auch wieder ein, was ich eben sagen wollte und das passt jetzt eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut dazu. Du hast ja eben beschrieben, dass diese Vergiftung ein längerer Prozess war mit verschiedenen Peaks,
ja,
und Momenten, an denen einfach noch mehr Thallium zugeführt wurde.
Ja.
Und glaubst du, dass, sollte dieser Brief jetzt irgendwie wirklich von Zhang Li sein, glaubst du, dass sich möglicherweise so eine Art Gruppendynamik entwickelt hat? Also ähnlich wie bei diesem Film Das Experiment?
Das kann ja sein. Also diesen Brief wird ja so geschrieben, dass die drei Mitbewohnerinnen sie gemeinsam vergiftet haben. Aber ich empfinde diesen Brief auch eigentlich als relativ eklig, weil der auch einfach sehr, ja, weiß ich nicht, also die Eltern pflegen jetzt seit 20 Jahren quasi ihre schwer behinderte Tochter, ne, und die fragen, ja, fragen sich täglich, warum. Und der ist eben auch so sehr zynisch. Da stehen dann auch so Sachen drin, wie, dass es im Leben gibt es Ursache, Wirkung und sie ist selber schuld. Dann steht auch drin, das Internet beschreibt ihre Tochter als guten Menschen. Ehrlich gesagt kann ich nicht sehen, dass sie ein guter Mensch war. Sie hat schlecht über andere gesprochen, ihre eigenen Bedürfnisse über andere gestellt und auf andere Bedürfnisse nichts gegeben. Sie hat den Schlaf anderer für lange Zeit gestört. Das hat nichts mit herausragenden Leistungen zu tun. Und also so, sie wird so runtergemacht, weißt du, ihre Leistungen werden so runtergemacht und sie wird so als so ein Störenfried quasi verkauft, der verdient hat, was er bekommen hat.
Also ich meine, das sind ja krasse Banalitäten, die hier vorgeworfen werden, so, ne? Und hier klingt natürlich übelst eine Rivalität durch. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und diese Art der Retourkutsche, dass die ja unendlichfach übertrieben ist, ist ja auch irgendwie zweifelsohne klar. Aber
ich
was
glaube
ich,
auch, also
ich habe das Gefühl, also was für mich irgendwie hier durchkommt, ist, dass da jemand versucht, irgendwie sein Gewissen reinzuwaschen.
Ja, aber
weißt
trotzdem,
du, was, diese paar Monate, die diese WG-Mitglieder möglicherweise, wenn sie es denn waren und das hier alles stimmen sollte, Sulin kannten, sind ja null repräsentativ für das gesamte Leben, denn Sulin war damals Anfang 20, jetzt kommt dieser Brief nochmal 20 Jahre später, also wenige Monate, lass es wenige Jahre sein, die zusammengelebt haben, stehen ja in keinem vernünftigen Verhältnis zu 20 Jahren Krankheit, Leid und Notwendigkeit, jemanden zu pflegen, Pflegebedürftigkeit,
nee,
so, weißt du,
null.
Und das ist so der Punkt, also wie kannst du dann wirklich es dir rausnehmen, nach so einer Zeit über den Charakter eines Menschen zu urteilen, den ein Mensch vielleicht mal vor 20 Jahren hatte. Ganz ehrlich, ich meine, wir alle haben mal vor 20 Jahren vielleicht auch etwas gemacht oder vor 10 Jahren, worauf wir nicht mehr stolz sind, was vielleicht nicht in Ordnung sind. Also klar, jeder hatte mal irgendwelche Momente. Kein Mensch kann, glaube ich, von sich behaupten, dass er sich immer super verhält und dass er niemals auch mal Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. So,
ja,
ne?
Ja.
Also
ich glaube einfach, dass ich glaube, das Ding ist folgendes. Ich glaube, dass ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie aus Rivalität vergiftet wurde, allerdings nicht mit dem Willen, sie so stark zu schädigen, und dass dann die Person selber überrascht war, dass sie dadurch ein Pflegefall wurde. Und dann ist dieser Fall so ein bisschen auch in China immer größer geworden, so in den 2000ern, und dann auch international diskutiert worden, als so True Crime so ein bisschen aufkam, weil es halt einfach so ein Mysterium ist, ne? Da gab es Berichte, und da gab es immer, und dann hat diese Person, dann hat die wieder diesen Konkurrenzkampf gespürt, ne? Weil dann immer so geschrieben wurde, ja, eine herausragende Studentin, guter Mensch, wurde halt vergiftet und keiner weiß warum. Und in dieser Brief, der ist halt auch gespickt mit so Ekelhaftigkeiten, wo dieser Konkurrenzkampf so richtig durchklingt. Hier steht zum Beispiel: Was wäre, wenn die ganze Welt wüsste, was für ein Störenfried im Schlafraum ihre Tochter war? Würden sie und ihre Frau sich schämen? Ich hoffe für sie, dass sie im nächsten Leben Kinder haben, die nicht so selbstbezogen sind, die sich mit anderen verstehen und einen Sinn für die Gefühle anderer und für die öffentliche Moral haben. Also das ist ja schon, weißt du, so wie du hast, also jemand ist zum schweren Pflegefall und du trittst quasi noch so auf den ein. Also auch wenn das vielleicht ein unerfreulicher Charakter, angenommen sie war ein unerfreulicher Charakter, ja, dann würde doch jeder normale Mensch sagen, okay, die Person damals mochte ich nicht. Aber was ihr passiert ist, ist furchtbar, und deswegen backe ich jetzt kleine Brötchen, was mein Urteil über diesen Menschen angeht. Weißt du, was ich meine?
Klar, und hinzu kommt ja auch, dass die Eltern Opfer wurden. Es ist ja nicht nur so, dass Su Lin jetzt irgendwie Opfer dieser ganzen Sache wurde. Klar, sie ist die Leidtragende des Ganzen, aber die Eltern eben auch, sie müssen sie pflegen. Und diese ganzen Träume und Wünsche, die sie da irgendwie reingesteckt haben, die sind jetzt egal, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass die Eltern 20 Jahre lang ihre Tochter pflegen müssen, und die hatten so schon ein hartes Schicksal mit Wu Xin. Also von daher finde ich, dann solchen Menschen sowas auch noch vorzuwerfen oder vor die Augen zu halten oder irgendwie, wie soll man sagen, ja, also sie damit irgendwie aufzuziehen, weißt du, das ist super schlimm.
Die Eltern, muss man sagen, haben sie bis zum Ende gepflegt. Sie ist 2023, dann mit 50 Jahren verstorben. Die hatte immer wieder auch dann aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit mit schweren Krankheiten zu tun. Also da gab es Lungenentzündungen, da gab es irgendwelche Infektionen, weil der Körper ja auch einfach keine richtigen Abwehrmechanismen mehr hatte und so. Das hat sie alles weggesteckt. November 2023 ist sie dann mit 50 Jahren an einem Hirntumor verstorben letztendlich. Also auch noch, also sie absolut war quasi
jung.
Ja, also sie war quasi, aber sie war 29 Jahre quasi in ihrem Körper gefangen. Das ist ja auch einfach
nur schrecklich.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass solche Menschen damit eigentlich ihr Gewissen reinwaschen wollen. Also
wahrscheinlich,
Es ist nicht ganz kompatibel für mich mit der Intelligenz und mit der Karriere, die sie hingelegt hat. Also ich kann mir so wenig vorstellen, dass jemand, der so intelligent ist, so sehr auf Erfolg getrimmt und auf Karriere getrimmt ist, dann so ein relativ leicht nachvollziehbaren Brief, also zurückverfolgbaren Brief schreibt. Das kann ich mir halt kaum vorstellen, weißt du? Gibt es denn irgendwelche anderen Erzählungen auch? Gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, dass sich Su Lin vielleicht im eigenen Labor hat vergiftet hat?
Sie und auch ihre Lerngruppen, ihr ganzer Fachbereich hatten keinen Zugang dazu. Also das ist
und da kann es keine Rückstände irgendwo gegeben haben.
Nein. Das sind Sachen, wenn mit denen gearbeitet wird, da werden peinlichst genaue Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Also da gibt es keine Rückstände irgendwo, da gibt es keine Cross-Kontamination.
Da gibt es keine Schlampigkeit sozusagen bei der Reinigung hinter, das gehört alles mit dazu.
Nee,
ja, okay.
Nee. Mhm. Also in normalen Kriminalfällen würde man vielleicht auch irgendwie mal ein Auge auf den Partner werfen.
Ja, zum Beispiel.
Über den ja sehr, sehr wenig bekannt ist. Aber wie gesagt, allein dadurch, dass es eine Thalliumvergiftung ist und so wenige Menschen einfach, wie gesagt, pekingweit einfach Zugriff darauf haben und dann ausgerechnet eine Person, die mit ihr in so einem Neid-Konkurrenzkampf-Verhältnis steht, ausgerechnet die hat Zugang dazu, ne, und ausgerechnet da verschwindet auch was in der Lerngruppe. Also es ist eigentlich, liegt auf der Hand, was passiert ist.
Ja, das schon gewissermaßen. Ich habe halt erst im Kopf gehabt, dass es so ein Eifersuchtsthema gewesen sein könnte, dass möglicherweise ein Dozent von ihr was von ihr wollte oder sowas, weißt du? Das war so mein erster Gedanke. Aber gut, wenn es ansonsten keine weiteren Hinweise gibt, also andere Modelle sozusagen, wie das hätte passiert sein können, dann ist es wohl hier scheinbar so eingetreten. Also offensichtlich wurde sie mit Thallium vergiftet. Ja. Offensichtlich wusste sie nichts davon, sonst hätte sie es gesagt.
Genau.
Sie wollte also es auch nicht verheimlichen. Genau. Sie wollte da jetzt nicht eine Fakultät schützen oder so. Es hätte ja sein können, hey, wir haben ein geheimes Thallium-Projekt. Das war auch so ein Gedanke, den ich zwischendurch mal hatte, wo die jungen Studenten sich mal ausprobieren konnten. Das scheinbar ist ja auch nicht der Fall an dieser Stelle. Also insofern kann es ja wirklich nur so sein, dass es jemand mutmaßlich gemacht hat.
Ja, ja, und wie gesagt, es muss jemand gewesen sein, der Zugang zu diesem, zu ihrem Schlafsaal hatte, ne, weil offensichtlich das Gift ja über ihre, ja, eben persönlichen Gegenstände gegeben wurde. Zahnpasta, Shampoo,
Kontaktlinsen. Aber das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass diese Sachen weg waren.
Ja, aber warum sollten die weg sein? Als einziges. Warum sollte das verschwinden?
Naja, weil das halt Hygieneartikel sind, die natürlich irgendwann auch nicht mehr zum Haushalt gehören. Also ich könnte auch genauso gut verstehen, dass jetzt so eine WG sagt, hey, alles ab in die Tonne, das weckt jetzt irgendwie nur schlechte Erinnerungen, sind jetzt irgendwie auch Pfennigprodukte sozusagen, weißt du?
Aber alles, also andere, aber alles andere lässt du da, alles andere lässt du unangetastet und nur das.
Nee, aber wenn die jetzt ein gemeinsames Bad hatten, ich habe jetzt gar nicht mehr alles am Schirm, was du mir gesagt hast, aber zum Beispiel eine Zahnbürste, Duschgel und sowas, das ist in einem gemeinsamen Bad und da kann ich total gut verstehen, wenn die WG sagt, hey, das ist jetzt hier, wir wollen jetzt niemanden von der Familie damit belasten. Wir wollen jetzt nicht irgendjemanden hier hinholen, der dann die Sachen einpackt. Das ist nur eine Zahnbürste und Duschgel. Komm, wir schmeißen das gerade weg, wir entsorgen das. Das, so einen Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja, aber würde ich auch nicht machen. Ich würde alles in eine Tüte packen und zu ihren Sachen legen oder so. Also ich würde es auch nicht da rumstehen haben wollen, ganz, ganz klar. Aber ich würde es nicht eigenmächtig wegwerfen, so. Keine Ahnung. Aber ja, das ist klar,
wahrscheinlich würde ich es auch nicht tun, aber zumindest ist es eine Möglichkeit, weißt du? Also ich sag mal, nur aus dem Fehlen dieser Dinge dort hinein zu interpretieren, dass es da jemand irgendwie diese Sachen manipuliert hat, ja, das ist schon ein großer Schritt irgendwie, weißt du?
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch. Es muss ihr zweimal über einen bestimmten Zeitraum hinweg verabreicht worden sein. Mhm. So.
Und man weiß nicht, wie, über welche Körperzugänge das passiert ist, ne? Über Schleimhäute, sagst du, ne?
Genau, ja, beispielsweise. Also du kannst natürlich auch getrunken oder gegessen haben, aber es würde ja nahe liegen, wenn du Zugang hast, warum nicht einfach in die Zahnpasta, ne? Oder halt in die Flüssigkeit für die. Es ist geschmacklos, es ist geruchlos, ne? Und wenn du den Zugang hast, dann ist das so easy, das zu verabreichen. So.
Ja.
Naja, es ist ein kleiner Fall, wo man gar nicht so viel spekulieren kann. Ich wollte leicht ins Jahr 2026 einsteigen mit so einem, wie ich finde, interessanten Fall aus der chinesischen Kultur, der auch so ein bisschen diesen, wenn das Motiv stimmt, auch so diesen Leistungsdruck in diesen asiatischen Ländern nochmal so von einer ganz anderen Seite beleuchtet, ne? Dass man, dass man so einen krassen Leistungsdruck hat und Druck, so der Beste und der Krasseste zu sein, dass man zu solchen Mitteln greift, um Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen, vor lauter Ehrgeiz. Das ist ja schon crazy, ne? Auf der einen Seite lobt man diese Arbeitsmoral in diesen asiatischen Ländern oft und diese absolute Leistungsbereitschaft, aber es nimmt halt dann teilweise auch Züge an, die zu krass sind. Ich meine, Japan ist das einzige Land der Welt, das ein Wort hat für Tod durch Überarbeitung. Das ist ja auch absolut geisteskrank.
Total. Gut, es gibt die Redewendung über Leichen gehen und das kommt ja vielleicht auch nicht von ungefähr. Und das würde zumindest hier an dieser Stelle, würde diese Redewendung wirklich sehr gut passen. Also ich finde, dass es ein sehr, sehr spannender Fall ist, ein sehr tragischer Fall, ganz schlimmer Fall für die Familie. Die Familie Su, wenn ich das auch richtig im Blick habe, ist im Chinesischen das so, dass der Vorname immer als zweites genannt wird. Und
ja, genau.
Ja, das ist bitter, ne? Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Die tut mir so leid. Ich meine, wenn du echt überlegst, 73 bis 23 hat sie gelebt und war 29 Jahre lang so schlimm krank. Wegen einer Vergiftung. Überleg dir mal bitte, wie anders ihr Leben hätte verlaufen können, wenn das nicht passiert wäre. Das finde ich halt auch krass.
Ja, 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 definitiv.
Ja, also auf jeden Fall, Fabian, ein gelungener Einstieg, würde ich sagen, ins Jahr 2026. Hast du denn, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt am Ende dieser Folge sind, irgendwas mitgebracht? Also ich habe jetzt, wir hatten ja keine Was-wäre-wenn-Abfrage beim letzten Mal gemacht.
Nee.
Ein Track der Woche habe ich jetzt gerade auch nicht
unbedingt, ich hab nichts, im Gepäck. Ich bin einfach froh, dass wir jetzt ins Jahr gestartet sind. Ich will kurz aufgreifen, was du gesagt hast. Ja, also ihr Leben hätte wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Sie wäre wahrscheinlich irgendwie eine erfolgreiche Forscherin geworden oder keine Ahnung, hätte vielleicht auch sich auf diese, weiß nicht, sportliche oder künstlerischen Bereiche in ihrem Leben irgendwie fokussiert, aber wahrscheinlich wäre sie eine Forscherin gewesen, wahrscheinlich eine sehr, sehr gute mit ihren Noten, die sie bis dahin hatte, ne?
Ja.
Hoch angesehenes Mitglied der Gesellschaft und so hat sie halt eben, ja, wie gesagt, war sie mehr als ihr halbes Leben gefangen im eigenen Körper und hat einen unglaublich qualvollen Tod sterben müssen, vermeintlich dafür, dass sie da irgendwie den Frieden im Schlafraum gestört hat, wenn dieser Brief stimmt. Diesen Brief kann man googeln. Wenn man Sulin Letter googelt, dann landet man bei so einem Reddit-Post und da ist der Brief komplett lesbar. Ich habe ihn jetzt aus Zeitgründen nicht komplett vorgelesen. Er ist relativ lange, aber er enthält, wie gesagt, sehr, sehr viele Boshaftigkeiten. Es ist schon interessant, den mal zu lesen. Kann ich nur empfehlen.
Weiß gar nicht, ob ich da irgendwie so einen düsteren Impuls in mir habe, da wirklich mal reinzuschauen. Keine Ahnung. Ich finde halt, wir haben schon viele Motive hier gehört, ne? Aber also irgendwie Unruhe im Schlafraum oder wie das sich das jetzt hier genau nennt, finde ich also auch sowas von maximal abwegig. Such dir eine neue WG, würde ich sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ja gut, so sind wir im Jahr 2026 angekommen und erster Fall quasi fix und ja, dann würde ich mal sagen, mal gucken, was das Jahr so bringt. Ich bin gespannt, was unsere Family mit uns so erlebt dieses Jahr. Wir würden, wie gesagt, gerne so ein bisschen wachsen. Also helft uns, schiebt uns so ein bisschen an, teilt uns, erzählt Freunden von uns. Macht ordentlich Mundpropaganda. Und ja, schaut mal im Shop vorbei. Blutrausch, Merch ist immer ein gutes Aushängeschild für uns. Und kommt natürlich auch zu den Live-Terminen. Und wenn ihr da Wünsche habt und vielleicht auch irgendwie, ja, was soll ich sagen, Location-Wünsche. In absolut naher Zukunft wird unsere Homepage online gehen. Da könnt ihr euch dann auch mit Serhat vernetzen, der ja unsere Live-Planung ab sofort macht und könnt dann Serhat einfach anschreiben und dem sagen, was ihr euch wünscht.
So ist es, liebe Leute. Und ja, gut reinrutschen ist so ein bisschen das Stichwort. Aktuell ist es ja doch ziemlich glatt, kalt und nass draußen, also vor allem rutschig und sehr frostig. Fahrt auf jeden Fall vorsichtig, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit weiterhin.
Ja, das wünsche ich auch und von mir aus auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal und ja, euch natürlich alles Gute für dieses Jahr. Das natürlich absolut vergessen, eben einleitend zu sagen. Wir wünschen euch natürlich ein genauso geiles Jahr wie uns und wir hören uns.
Bis demnächst. Alles Gute für 2026. Danke euch und bis bald. Ciao.
Ciao.